Okay. Herzlich willkommen zur Vorlesung. Entschuldige die Verspätung. Summiert sich immer alles auf. Aber wie das nun mal so ist, Assessment war diesmal nicht so erfolgreich, machen wir jetzt besser. Was können wir machen? Ich versuche erst einmal eine Definition davon zu geben, was wir unter E-Assessments verstehen, weil es geht ja nicht um Papier oder irgendwelche Interviews, die wir machen, sondern wir wollen das digital machen. Ich gehe da ein bisschen mehr auf insbesondere verschiedene Fragetypen ein. Das meiste davon sollte Ihnen ja auch entsprechend bekannt sein. Und stelle dann ein paar Software-Systeme vor, die das gesamte Assessment versuchen zu beantworten und gebe auch nochmal einen kurzen Ausblick in, wie kann ich denn noch andere Bewertungen durchführen, zum Beispiel mit Open Badges. Wir haben verschiedene Prinzipien, die wir umfassen. Eine davon ist natürlich ganz generell erst einmal eine extrinsische Motivation. Das ist nicht intrinsisch Lernen hier in dem Fall, sondern wir haben das Assessment. Wir wollen, dass jemand anderes etwas über mich aussagt oder über uns aussagt. Das heißt, wir wollen eine Art Zertifikat haben. Also wir lernen für eine Prüfung in dem Fall. Und die ICTs gelten in diesem Kontext ganz klar als ein Motivator. Also wir wollen es anders machen als die klassische Pencil-Paper-Test, die wir sonst aus der Schule zum Beispiel kennen oder die Fahrschule ankreuzen. Kann man alles digital machen, aber die Frage ist, wie kann ich das auch mal neu denken? Wie kann ich das weiterdenken? Kommt Game-Based Learning, kommt so ein bisschen mit hinein. Virtual Reality hat auch durchaus Möglichkeiten, aber auch ganz allein das klassische Handeln von Digitalsystemen selbst kann Bestandteil eines Assessments sein. Es gibt verschiedene Formen. Die Sie alle kennen, ist summativ. Das heißt, das ist die Abschlussprüfung, in dem ich das gesamte Wissen überprüfen möchte. Wenn ich das immer in kleinere Elemente zerlege, komme ich langsam in die Richtung dessen, was wir formativ nennen. Aber es ist nicht qualifizierend, sondern es ist mehr ein reflektiver, selbstregulativer Prozess. Hier ist auch immer ganz klar die Frage des sogenannten Bewertungsfokuses. Wo möchte ich hin? Ist das etwas, wo ich mich selbst zertifizieren möchte? Oder indem ich am Ende etwas bekomme, wo drauf steht Master? Also ich glaube, bei Ihnen ist das alles relativ klar, wohin Sie zielen. Deswegen sind wir gerade auch bei dieser Zertifikatsthematik in dem formellen Prüfungssystem. Also das muss vergleichbar werden mit anderen. Und nicht eben diese informelle Selbstbewertung mit, ich bin in der Lage, ein Stück Quellcode zu programmieren oder ich habe mich in die Thematik X eingearbeitet. Man vergleicht nochmal kontinuierlich versus terminiert. Auch eine summative Prüfung kann ich in gewissen Formen auch summativ gestalten. Ich kann ja immer wieder verschiedene Abschlussprüfungen machen. Oder ist das eben in dem Moment, wo Sie das Abitur schreiben, dann ist dieser Prozess terminiert und dann ist das fertig und dann fängt ein neues Kapitel an. Wir haben das auch in dem Kontext der Vorlesung in Übungsaufgaben und Klausur. Klausur haben wir nicht, wir haben eine mündliche Prüfung, aber das ist das entsprechende Äquivalent. Nächste Frage, Produkte versus Prozesse. Das Produkt, ich habe ein Stück Software produziert oder interessiert es mich, wie Sie dieses Produkt produziert haben, also den Prozess, das systematische Vorgehen. Wir sind definitiv an den Universitäten mehr an den Fähigkeiten interessiert, also wie Sie dazu kommen, diese Erkenntnisse wieder zu reproduzieren und anzuwenden, denn quasi Sie sind in der Lage, ein Stück Quellcode zu produzieren, das die Aufgabe löst. Wir wollen, dass das Sie immer wieder können und nicht nur einmal. Es kann natürlich auch sein, dass wir über konvergent und divergent sprechen. Konvergent, das heißt, Ihre Antworten, Ihre Aussagen konvergieren auf eine entsprechende Aussage hin. Oder divergent, das sind dann offene Formate mit, wir haben verschiedene Varianten, wie Sie das beantworten können. Und die sind nicht alle immer richtig oder falsch, sondern hier kommt nochmal Interpretation dazu. Für die Bewertung dann, wenn wir über konvergente und divergente Formen sprechen, geht es natürlich auch um Feedback. Das ist Ihnen allen wichtig. Sie wollen ja wissen, ob Sie es richtig gemacht haben und wenn nicht, was kann ich besser machen oder auch selbst wenn richtig, was geht noch besser. Oder eben auch das sogenannte Scoring oder die Bewertung. Es gibt Tutoren-Mentoren-Assessment. Das sind strukturierte Bewertungen, die stattfinden, meistens mit irgendwelchen Scorebooks oder Regelsätzen, die dann sagen, ich falle in eine gewisse Kategorie, deswegen bin ich darin gut oder schlecht. Das ist sehr, sehr strukturiert, aber auch immer mit einem klaren Ziel. Gerade wenn wir von Mentoring sprechen, das dürften Sie auch alle kennen, geht es ja darum, Studierende anzuleiten, etwas zu tun. Also ich habe das Ziel, dass sie selbstständig in der Lage sind, studieren zu können. Das ist ein entsprechendes Assessment natürlich auch hinten dran. Die Bewertung dessen ist er in der Lage, das zu tun. Peer-Assessment, Lerngruppen, machen Sie, glaube ich, auch alle. Ich glaube, jeder war mal in der Peer-Gruppe und hat entsprechend mit Kommilitonen gelernt. Kollegen machen das ja auch so. Wichtig, hier gibt es keine Hierarchien. Also hier geht es nicht darum, dass jemand die Antwort weiß oder weiß, wie man es am besten macht, sondern dass man hier selbststrukturiert reingeht. Damit das gut selbststrukturiert funktioniert, muss man Anleitungen mitgeben. Anleitungen können sein mit, das ist die Art und Weise, wie ihr kommunizieren sollt, oder das ist das kleine Produkt, das ihr erstellen sollt. Das, was wir hier auch hier in den Übungsgruppen machen, ist, wir geben einen entsprechenden Rahmen vor und das ist das Ziel, auf das man gemeinsam hinarbeiten soll, nicht über 3 Jahre hinweg, sondern in einem sehr, sehr kleinen Zeitrahmen, die zweite Anleitung, die wir geben. Automatic Assessment, das geht dann entsprechend über Regelsätze, Kodierungsvorschriften. Frage, wie spreche ich das eigentlich richtig an? Also wie decke ich dann auch das entsprechende Ergebnis korrekt ab? Ich will ja auch nicht nur einfach sagen, ja, Häkchen hinten dran. Das geht schon los bei simplen Multiple-Choice-Fragen. Wenn wir Partial Scoring machen, dann wird das auf einmal extrem kompliziert. Ich kenne da jemanden, der sitzt da, der guckt schon auf den Boden, weil er sich daran erinnert, wie schlimm das war im Katz-Kontext. War gar nicht so einfach. Da kann man sich sehr, sehr lange drüber unterhalten. Und am Ende Self-Assessment. Ich möchte das für mich tun. Und dann möchte ich eben auch ein entsprechendes Feedback bekommen. Also Self-Assessment sagt, ich bin in der Lage, es selbstständig zu bewerten. Das geht mit Karteikarten lernen, ist ja auch so ein Ding, was viele machen, vor allem wenn es um Vokabeltraining oder so etwas geht, dass ich sage, ich weiß, wo die Antwort ist. Das funktioniert nur richtig, wenn ich mich auch an die Regeln halte. Also ich kann immer auf die Rückseite der Karte gucken und weiß, was die Antwort ist, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß die Antwort oder nicht. Wenn ich mich selbst belüge, funktioniert das nicht. Das gilt auch für jedes andere Selbstassessment, das Sie machen. In dem Moment, wo Sie einfach nur durchklicken, die richtige Antwort haben und dann weitergehen, dann bleibt genauso viel davon hängen, nämlich gar nichts. Der andere große Vorteil, um den wir hier natürlich viel, viel sprechen, ist das eigene Tempo. Lernen mit der eigenen Zielsetzung, mit der eigenen Geschwindigkeit, vielleicht auch nochmal rekapitulieren, wo man selbst rekapitulieren möchte. Das große Ziel, wenn wir von E-Assessment und Konsorten sprechen, ist, dass wir immer mehr in diese Richtung kommen, aber die Vorteile der anderen auch mitnehmen können. Das ist eine Challenge, die ist nicht einfach zu beantworten, aber das hätten wir gerne. Sie lernen so schnell das, was sie wollen, mit dem eigenen Tempo und aus dieser Validität mit den Fragezeichen wird ein Ausrufezeichen, weil wir es verifizieren können. Okay. Was sind denn dann die entsprechenden Herausforderungen, die wir mit einem Assessment überhaupt angehen können? Der Grund, also warum machen wir dieses Assessment? Weshalb ist das entsprechend hier drin? Warum haben wir diese Art und Weise gewählt, das zu überprüfen? Das ist etwas, wo Psychologen sich sehr, sehr lange drüber auslassen und überlegen, wie kann ich das dann da vielleicht auch über mehrere Gruppen hinweg vergleichen. Das haben wir jetzt gerade bei uns auch. PISA ist ein Riesenthema bei uns am DIPF. Ich möchte Langzeitstudien machen, ob das Schulsystem sich entsprechend verhält. Da geht es nicht um das Individuum an sich, nicht um den einzelnen Schüler, der diesen Test durchleiten muss, sondern vielmehr, ob das gesamte Schulsystem denn das eigentliche Ziel erreicht, was es sich auferlegt. Und das nicht nur in Deutschland, sondern international. Eine äquivalente Studie gibt es auch noch, das ist PIAAC, das ist dann für die Erwachsenen, das äquivalent mehr oder weniger, ist auch eine Langzeitstudie. Warum machen wir das? Weil wir wissen wollen, was der Wissensstand dieser Person ist. Weshalb haben wir diese Form von Assessment gewählt? Ja, geschlossene Assessments lange nicht immer. Wir wollen auch bestimmte Fähigkeiten, ICT, überprüfen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wenn wir das messen, messen wir überhaupt richtig? Dann kommt dann so die Frage, was sind allein im Multiple-Choice-Kontext, ich komme da immer wieder drauf, weil das ein sehr, sehr einfaches Beispiel ist, was ist denn eine gute Auswahloption, die ich habe? Ein Distraktor, der von der richtigen Antwort ablenkt. Also, wann habe ich das richtig gut formuliert, dass ich auch wirklich weiß, Sie können diese Frage nicht raten, sondern Sie müssen sie wissen. Da hatte ich auch ganz extreme Beispiele in meinem eigenen Studium. Wenn man dann in die theoretische Informatik hineingeht und dann irgendwelche abstrakten Laufzeiten, die man mit Mastertheorien beweisen kann, ja, da kann ich dann irgendwie 2, 3, 4 Varianten mitmachen, indem sich dann plus Epsilon zu minus Epsilon oder ein halb Epsilon ändert. Ich kann es versuchen zu raten, aber die Wahrscheinlichkeit, die richtige, ist halt eben wirklich nur noch die Ratewahrscheinlichkeit. Also ich müsste wahrscheinlich auch einen Beweis hinten dran führen, muss man machen, sonst wusste man die Antwort nicht, um dann entsprechend dahin zu kommen. Wie sieht es aus mit Referenzen? Wie sollte ich denn so ein Assessment machen? Welche Normen gibt es? Welche Kriterien kann ich machen? Da gibt es auch das schöne Passwort Ipsativ. Also, welche Werte messe ich denn eigentlich? Messe ich etwas, was personenbezogen ist, Ipsativ? Oder ist das über Personen hinweg? Wie sieht es aus mit Qualität? Herausforderung. Ich möchte gute Assessments machen. Ich will ja nicht einfach nur das Assessment machen, dass ich eins gemacht habe, sondern es muss ja auch eine gewisse Form der Diskrimination machen. Ich möchte ja unterscheiden, ob sie eine Fähigkeit oder ein Wissen haben oder nicht. Wenn bei allen rauskommt, 100% bestehen diese Klausur, dann war die nicht diskriminierend. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, wie man das so im Sprachgebrauch in der Politik gerade kennt, sondern es geht ja darum zu sagen, haben Sie die Qualifikation? Sie wollen eine Zertifizierung haben. Sie wollen am Ende dastehen und sagen, ich bin Master Informatik. Wenn das jeder andere auch einfach so kriegt, dann ist dieser Master Informatik nichts mehr wert. Daraus ergibt sich, wie viele denn daran scheitern oder ich entsprechend austrenne, die Schwierigkeit. Bleibt die Frage, auf welche Skala bilde ich das ab? 100 Punkte, ein Punkt, nämlich Kleinkommazahlen, nämlich reelle Zahlen. Mache ich eine Fünfer-Skala? Gebe ich Schulnoten? Repräsentieren die Schulnoten eigentlich das, was ich repräsentieren möchte? Ist das überhaupt eine qualitative Aussage noch? Was macht eine 1 besser als eine 2? Können Sie das fassen? Haben Sie dafür eine Definition? Und dann kommen wir jetzt zu der Frage, die ist mal ein bisschen wieder interaktiv, oder? Was kennen Sie denn eigentlich so an digitalen Assessment? Ich nehme mal die Gruppe da raus. Ja?
Computertechnik hat ja eine Klausur, die war digitale PC.
Also so ein PC-Pool mit, dann wir klicken uns durch so ein Assessment durch. Ja, PC-Pool, ja. Das ist erstmal Form, die Sie alle kennen, ist so Klausur. Ist jetzt nicht digital, deswegen in Klammern.
Ja, mündliche Prüfung auch noch, wenn man die auch mitzählt.
Ja.
Das ist auch sehr volatil, diese Prüfung.
Es ist schwer, das ist richtig. Ich meine, man hat so, man ist auf den Prüfer angewiesen, ne? So ein bisschen das Gefühl.
So, alles cool. So vorne mit dem Essen, nach dem Essen, ist auch eine gute oder schlecht.
Bachelorarbeit ist ein Assessment. Okay. Welche Eigenschaften haben die? Wir haben ja ein paar durchgesprochen. Treffen ja nicht auf alle zu, nehme ich mal an. Also, wir hatten schon, mündliche Prüfung ist volatil. Vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen. Gut geschlafen, nicht gut geschlafen. Wie fit ist man selber? Gibt es noch andere Eigenschaften? Jetzt dürfen die auch wieder, weil das kennen sie nicht. Ja?
Also mündliche Prüfungen sind viel mehr Fähigkeiten und Notierer als Ergebnisse. Also es geht nur darum, dass man das verstanden hat und nicht um das Ergebnis. Man muss jetzt irgendwas machen. Man muss jetzt irgendwie so ein schreiben oder irgendwie was
auch mal. Ist das immer so?
Nö, ab und zu, das ist eher so. Ja. Öfters, aber nicht immer.
Okay. Hast du bestimmt auch schon ein Assessment gemacht, jetzt tu nicht so.
Ich wollte zurückgehen, dass ich immer noch über die Eigenschaften sehe, weil ich kann sie nicht
alle merken. Nein, da waren die Challenges. Hier so. Ein paar Prinzipien. Wir können jetzt wunderbar mal durchkategorisieren. Ja. Komm, da gibt es doch noch mehr Leute, die hier im Raum sitzen. Das ist ja nämlich nicht nur einer. Ja?
Ja, über Coursera halt so eine Mischung aus Quiz und tatsächlichen Antwortsätzen.
Okay. Wie würdest du sie als Eigenschaft deklarieren?
In dem Fall, also der Quizteil war eher so Selbstbewertung und die Sätze dann gingen dann mehr Richtung Prüfung.
Okay. Ja?
Wenn ich eine digitale Form der Prüfung habe, dann kann diese auch potenziell ortsunabhängig sein, zeitunabhängig. Und wenn sie automatisiert bewertet wird, kann ein Lernender sie, wann auch immer und wie auch immer er sie möchte, selber durchführen und braucht dafür nicht mal unbedingt den Lernenden.
Also unter der Annahme, dass die automatische Bewertung in Echtzeit funktioniert.
Genau.
Ja, gut. Weiß ja nicht, wie lange so ein NLP-Algorithmus auf deinem Aufsatz braucht. Aber ja. Aber ich glaube, wir können uns mehr oder weniger mit allen Digitalsystemen darauf einigen, dass die eigentlich alle diese Form abbilden könnten, wenn wir das wollen, oder? Also ich könnte mit der digitalen Prüfung auch eine summative Prüfung machen. Das ist dann der PC-Pool, in dem ich in dem Raum sitze und mich dann durchklicke. Kann aber auch formativ sein, ohne eine Qualifizierung. PISA ist auch digital. Ist jetzt aber nicht, dass ich am Ende sage, hey, du hast den PISA-Badge oder so oder Zertifikat für aktive Teilnahme an PISA oder so. Ist auch kontinuierlich. PC-Pool ist terminiert, ist ein Punkt, an dem findet das statt. Das kann man entsprechend durchiterieren. Also wir sind aufgrund der Technologie nicht auf eine bestimmte Eigenschaft limitiert und darum geht es mir eigentlich. Es gibt viele verschiedene Assessments, die sie machen. Ich glaube, der ein oder andere hat auch mal was von Quiz-Duell gehört. Super formatives Self-Assessment, mehr oder weniger, mit Fragen, die mich thematisch zwar jetzt nicht interessieren, aber ich habe halt diesen Challenge-Aspekt mit, ich habe ein paar Fragen richtig, 3 von 4, jawohl, ich bin der Beste in meiner Gruppe, bis irgendwie so ein Themenkomplex kommt, von dem habe ich mein Lebtag noch nicht gehört, dann dreht sich das einfach wieder alles rum. Und die Eigenschaft davon sind, dass sie sowohl spielerischen Charakter, also den informellen Charakter abdecken können, als eben auch den formellen. Okay, Vorteile hatten wir auch. Effizienz. Hoffnung auf geringeren administrativen Aufwand. Ich kann es automatisch machen, der Algorithmus rechnet das durch und dann kommt das Ergebnis raus. Und das Schöne daran ist, weil es ein Algorithmus ist, ist das fair, weil der macht nämlich immer denselben Quatsch. Ja, da sind wir genau bei dem Problem, was wir haben als Herausforderung. Wie läuft überhaupt so ein Scoring, so eine Bewertung? Ja, mit geschlossenen Fragen kann ich das. Wenn ich anfange zu sagen, es gibt aber auch teilrichtige Antworten, dann wird das schon komplex. Und wenn ich dann sage, es gibt auch noch offene Fragenformaten, indem ich zum Beispiel sage, definieren Sie ein Flussdiagramm zu irgendeinem Prozess, dann gibt es da gefühlt unendlich viele Lösungen für. Die können aber alle richtig sein. Effektivität, Authentizität, also dass ich weiß, dass es ein authentischer Test ist. Ich weiß einfach, das ist der Test. Ich kann ihn mir immer anschauen. Er ist konsistent. Und ich habe eine gewisse Motivation deswegen, was ja auch hier schon genannt wurde, mit ich kann ihn jederzeit machen. Ich bin da nicht reglementiert. Die Frage ist, ob ich ihn mehrmals machen darf. Die Frage haben wir gar nicht beantwortet. Aber ich weiß, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt weiß ich und dann kann ich mir selbst meine Motivation dafür geben, das zu tun. Hat aber auch Nachteile. Ich glaube, das merken Sie gerade auch in Ihrer Übung, so dieser initiale Aufwand, den man betreiben muss, um überhaupt irgendwas zu haben, der ist extrem hoch. Das fängt an, entweder ich habe ein Expertensystem, typischerweise, bis ich dieses System überhaupt verstanden habe, dass ich damit eine Frage anlegen kann. Das dauert. Vor allem, weil jeder noch eine eigene Nomenklatur hat, das irgendwie anders macht. Aber eben auch Erfahrungswerte. Wie schreibe ich denn überhaupt einen guten Fragentext, damit die Person auch mir die Antwort darauf gibt, die ich gerne hätte? Versuchen Sie sich mal dran, zu einer gegebenen Aufgabe, die Sie mal beantwortet haben, ohne den Fragentext zu kennen, nochmal zu überlegen, was für eine Frage stelle ich dir eigentlich? Das klingt immer so einfach, da stellt mal irgendeine Frage, ja, da kommt aber genau auch irgendeine Antwort raus. Im Digitalen haben wir einen limitierten Typenpool, also die Arten, mit denen wir testen können, sind doch noch relativ beschränkt. Ich meine, wir können an Game-Based Learning denken und überlegen, okay, da können wir auch Assessments drin machen, aber dann verlieren wir wieder diese Authentizität hinten dran oder das Objektive. Also wenn ich nicht mehr klare Regeln ansetzen kann, verliere ich diesen Vorteil davon, deswegen beschränkt man sich meistens darauf. Wie sieht das aus mit den Eingabemöglichkeiten? Es ist ja alles schön und gut, ich setze eine VR-Brille auf. Und das ist zum Beispiel barrierefrei. Ich wollte das Thema mal erwähnen. Nein, ist es nicht. Aber das ist ja auch so ein Punkt, den man entsprechend betrachten muss. Plagiarismus. Wie stelle ich denn sicher, dass Sie die Frage, Sie beantwortet haben und nicht Google? Oder ich habe meine Webcam hier hingesetzt und nebendran sitzt der eigentlich die Tastatur bedient. Den sehe ich aber nicht. Und ich tippe da immer so schön freilich und es sieht alles ganz authentisch aus, aber ich war es gar nicht. Und dann kommt auch die Frage der Authentifizierung. Also wie kriege ich sie überhaupt dahin, dass sie diesen Test so machen dürfen, dass ich auch weiß, nicht sie schummeln nur nicht, sondern sie sind auch der sie angeben zu sein. Also wenn ich sie nie gesehen habe, das ist ein Problem, was Fernuniversitäten haben. Wie stelle ich sicher, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, auch die Person ist, die ich prüfe? Das ist der Grund, warum mündlichen Prüfungen erstmal immer kommen, haben sie einen Studierendenausweis dabei. Das ist auch bei Klausuren, geben sie ihre Matrikelnummer an. Wenn die nicht stimmt, kriegt halt jemand anderes die Punkte, ist gut geschrieben. Ja, aber da ist man dann schon selber auch sehr, sehr vorsichtig. Aber wie ist das, wenn das rein digital ist? Sie fangen nachts um 1 Uhr an, das zu tun. Dann wollen sie dann auch um diese Uhrzeit das auch gut geschrieben bekommen. Und da gibt es viele, viele Kategorien. Ich habe mal die jetzt von der Lerma genommen. Das war so dieser shameless plug, den ich machen sollte. ich habe Umfragemöglichkeiten, ich habe Multiple Choice mit Symbolen, ich habe normales Multiple Choice, indem ich eine Option auswähle, Single Choice, ich habe Ordnungsaufgaben, indem ich die in eine gewisse Logik hineinbringe, ich kann Freitexte eingeben, habe Lückentexte, das kann man noch beliebig erweitern in die entsprechenden Szenarien, wie man es will, von assoziativen Fragetypen. Bitte wähle alle passenden aus und schiebe sie dahin, auch mit grafischer Interaktion. Das geht dann noch weiter, wenn wir über QTI sprechen. Das ist die nächste Vorlesung, wo es dann nochmal viel, viel mehr solcher Fragetypen gibt. Und das ist ja auch nur ein Standard von vielen, die es dazu gibt. Es ist hier in dem Fall, was das Kernprinzip der Lerma ist, es ist fokussiert auf ein Self-Assessment. Es geht also nicht darum, das in einen Prüfungskontext zu setzen, aber natürlich könnten Sie damit Prüfungen bauen. Das ist entsprechend was anderes. Machbar ist das. Haben wir auch gemacht. Und um das jetzt nochmal sinnvoller zu kategorisieren, gibt es 3 große Kategorien, die ich hier einführen möchte. Nämlich erst einmal die geschlossenen. Da müsste Multiple stehen. Single Choice oder Caprim. Weiß jemand, was Caprim ist? Nein? Ja? Das war so ein Reflex.
Nein?
Nein. Caprim-Fragen sind im Endeffekt einzelne Optionen, die Sie mit Ja und Nein beantworten. Und zwar quasi, ich gebe Ihnen einen Fragenstamm, ich definiere das gleich nochmal. Also ich stelle Ihnen eine Frage und dann sind verschiedene Aussagen dazu und Sie müssen sagen, sind die Aussagen wahr oder falsch. Das müssen Sie einzeln durchgehen. Das ist etwas anderes, als das Multiple Choice oder Single Choice daraus zu machen, weil ich ja die Frage mehrmals wiederholen müsste. Weil Sie können ja nur eine Option auswählen. Und es ist auch eine bewusste Entscheidung. Sie müssen ganz dediziert sagen, ja, es ist richtig oder nein, es ist nicht richtig. Und wir unterscheiden hier in diesen geschlossenen über den Fragenstamm. Das ist die sogenannte Problemstellung, Vignette. Ich setze sie in ein Szenario, damit Sie wissen, worum es eigentlich geht. Und dann stelle ich Ihnen dazu die passende Frage, die Sie in dieser Kontext der Problemstellung beantworten sollen. Das nennen wir Fragenstamm. Danach kommen die Optionen. In der Fachliteratur wird die korrekte Lösung nicht korrekte Lösung genannt, sondern das ist der Key. Und alle anderen sind sogenannte Distraktoren. Distraktoren deswegen, weil sie von dem Key ablenken sollen. Und zwar mit voller Absicht. Da gibt es verschiedenste Regeln und viele Guidelines, die Sie darin beinhalten sollten. Zum Beispiel sagen Sie nicht die richtige Lösung und unten drunter einfach die Negation davon. Das hilft nicht. Das fokussiert auch nicht. Wichtig, Korrektur lesen. Test und Prozedurvalidierung ist was anderes als Test-Bindestrich und Prozedurvalidierung. Das ist ein Unterschied. Auch wenn Sie das vielleicht jetzt einmal lesen, Sie lesen es nochmal, beim dritten Mal fällt es Ihnen auf, ja, hier hinten rede ich von der Testvalidierung und nicht vom Test. Das ist einfach nur dieses kleine Minus, dieser kleine Bindestrich, der den kompletten Inhalt ändert. Und wenn ich diesen Inhalt ändere, dann frage ich auch was anderes. Dann ist der Distraktor ein anderer. Auf einmal könnte er eine richtige Antwort sein oder er könnte auf einmal eine falsche Antwort sein. Wichtig auch, dass die gleiche Gültigkeit der Optionen existiert. Also Sie fangen nicht an zu sagen, keins der anderen. Das eine ganz, ganz beliebte Option. Also keine dieser Optionen. Das ist, die hat eine andere Wertigkeit. Die deckt viel, viel, viel mehr ab. Ist meistens etwas, wo die Leute ganz trivial sagen, okay, trifft zu oder trifft nicht zu. Aber allein, weil sie so eine allgemeine Menge abdecken, wird das direkt in eine Kategorie geschoben, in der sie gar nicht hingehört. Das könnte ja durchaus der Key sein, aber weil sie es so formulieren und es ganz, ganz anders aussieht als der Rest, ist das nicht relevant. Auch eine schöne Guideline, die es oft gibt, schauen Sie, dass die Optionen alle gleich lang sind. Ja, wenn Sie so, was ist die korrekte Lösung? A, B und dann erstmal so ein Riesensatzfragment. Das ist auch nicht, also Sie lenken ab von dem, was Sie tun wollen. Wie gesagt, da gibt es wirklich viele Guidelines, die Sie beachten können. Okay, halboffene Fragen. Was ist das? Das sind Lückentexte, Ordnungsaufgaben, numerische Aufgaben. Also nicht ein, ich habe feste Optionen und ich wähle davon eine aus, sondern ich habe eine gewisse Wahl. Hier zum Beispiel, das ist eine Drag-and-Drop-Frage, quasi, was ist denn das, was da reingeht, mit sogar noch ein Ranking hinten dran, um quasi einen sogenannten korrekten Zustand herzustellen. Also ich möchte, dass diese Frage sich in einem bestimmten Zustand befindet und daran kann ich dann entsprechend eine Bewertungsskala festmachen. Haben wir die korrekte Sortierung gemacht? Haben die zum Beispiel anhand eines Standards ist ein Workflow abzuarbeiten? Haben sie die Workflows korrekt an die richtige Stelle gesetzt? Wichtig daran, der Prüfer kennt die Antwort und erkennt die Antwort. Also das System weiß zum Beispiel, wie das korrekt zu bewerten ist und es gibt nur diese eine korrekte Antwort. Ja, ich kann dann angeben, quasi, wie viele Punkte ziehe ich ab für Falschantworten oder Falschpositionierung etc. etc. Aber es gibt eine korrekte Antwort. Das ist der Unterschied zu der nächsten, nämlich den offenen Fragen. Das kann auch eine kurze Antwort sein. Es können auch Strukturdiagramme sein. Ich habe hier mal auch kollaborative Ergebnisse können das sein, wo wir aber auch ganz klar sagen, das ist nur eingeschränkt maschinell bewertbar. Warum ist das eingeschränkt maschinell bewertbar? Weil wir selbst als Menschen nicht mal wissen, was die eindeutige Lösung davon ist. Und wenn ich nicht weiß, was die richtige Antwort ist, kann ich der Maschine nicht sagen, so sollst du es bewerten. Da fangen wir dann an mit Natural Language Processing draufzuwerfen, ob gewisse Strukturen drin sind, ob gewisse Formulierungen verwendet werden in korrekten Kontexten, in der korrekten Sequenz. Das ist aber schon ein Algorithmisieren des eigentlichen Kernproblems. Das ist durchaus die Herangehensweise. Aber da wird es dann auch irgendwann schwierig, wenn ich jetzt so ein 15 Seiten Essay habe und er hat durchaus die korrekte Formulierung verwendet und ich lese das Ding und denke mir, ich verstehe keinen einzigen Satz davon, weil es einfach nur Fragmente sind, die man hinwirft. Dann ist das vielleicht inhaltlich wunderbar korrekt, aber das, was die Aufgabenstellung war, mir das zu erklären, hat er nicht hingekriegt. Und dann wird es auf einmal schwierig. Was ist dann guter Stil? Wie kann ich den festmachen? Ja, da reden wir auch über sehr, sehr abstrakte Konzepte, die wir gar nicht mehr so ganz einfach fassen können. Da jagen sich ja Literaturwissenschaften gegenseitig ins Boxhorn und versuchen irgendwie rauszufinden, das ist die richtige Möglichkeit, das zu tun. Okay. Ist ja nicht so, dass wir da ganz alleine wären. Da hatte Bloom schon relativ früh eine sogenannte Taxonomie festgelegt. Ich gehe gar nicht mehr auf Bloom ein, sondern direkt auf Gradwohl und Anderson, die das in zwei Dimensionen, also eigentlich drei Dimensionen, kategorisieren, mit denen ich sagen kann, ich kann Fakten, konzeptuelles, prozedurales oder metakognitives Wissen abdecken gegenüber den Eigenschaften, wie ich darauf zugreifen kann, nämlich ich erinnere mich daran, ich verstehe es, ich kann es anwenden, ich kann es analysieren, also auseinandernehmen und die Einzelteile darin nehmen. Ich kann es bewerten und als letzte Stufe, ich kann es erstellen. Also ich könnte eine entsprechende Aufgabe in diesem Kontext herstellen. Und dazu gibt es dann eben in der Matrix dazu die passende Abdeckung, um dann zu sagen, Faktenwissen kann ich anwenden, also ich bin in der Lage, auf eine Frage zu antworten. Also inhaltlich korrekt. Na, das ist ja schon mitgegeben. Und so können Sie dieses gesamte System auseinandernehmen. Und das ist dann eine Taxonomie an dieser Stelle, weil es gibt quasi für jede Kreuzung eine Variante. Das ist der Unterschied zu einer Ontologie oder einem Graphen. Ich habe keine Vernetzung dazwischen. Ich kann es in Kategorien fassen. Dann kurz ein Ausflug in Feedback. Feedback muss eigentlich immer konstruktiv sein. Das ist total wichtig für ein formatives Assessment. Wir hatten es ja schon davon, wenn Sie so ein automatisiertes Tool verwenden, dann kann ich das auch so gestalten, wie bei einer Umfrage. Sie klicken darauf und es gibt kein Feedback und dann kommt die Frage, habe ich es eigentlich beantwortet? Was man dann in Umfragen macht, vielen Dank für Ihre Teilnahme, das ist dann so, okay, danke. Ist jetzt nicht sehr konstruktiv. Wenn ich damit dann lernen möchte, ist dann so, ich würde die Frage wie folgt beantworten, das System sagt, ich habe Ihre Frage erhalten, oder Ihre Antwort erhalten. Das ist nicht sehr hilfreich. Und die Diskussion ging jetzt letztendlich auch darüber, wie sieht das aus in einem summativen Assessment? Wo Psychologen erstmal sagen, in der Prüfungssituation würde ich eigentlich gerne so wenig wie möglich Intervention betreiben, um die Person nicht aus dem Assessment zu holen, um ein kontrolliertes Szenario zu haben, wo jeder, der irgendwas mit Technik zu tun hat und UIs kennt und HCI irgendwo versteht, sagt, ich kann dir aber direkt schon sagen, was da eigentlich rauskommt und eigentlich würde ich gerne dieses Feedback dann auch unmittelbar geben, meinetwegen auch, wenn der Test komplett abgeschlossen ist, aber dann will ich es mir nochmal angucken können und mit so, nein, 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 das geht nicht, weil die Frage ist so wichtig und da kann man lange diskutieren. Was wir aber jetzt hieraus nehmen, ist, es ist ein Kanal von demjenigen, der die Frage erstellt hat, typischerweise der Dozent, zu dem Lernenden. Ich kann durch ein passendes Feedback sie steuern. Zum Beispiel, sie geben eine Antwort und sagen, ist fast richtig, schauen Sie nochmal nach, da war noch ein bisschen mehr gefordert. Zum Beispiel geben Sie noch die Einheit an, das ist so ein ganz beliebter Fall. Welche Temperatur hat es, ein kristallines Objekt oder sowas, das kommt gleich. Bitte geben Sie auch die Einheit mit an. Das ist ja dann eigentlich mehr so ein technischer Lieber. Und wir haben sogar, es geht noch weiter, es ist eine Dialogmöglichkeit. Sie könnten dieses Feedback mitnehmen und direkt zum Dozenten gehen und sagen, das System hat mir gesagt das, aber ich verstehe es nicht. Was ja viel allgemeiner ist, als ich habe das Assessment gemacht und habe 5 Punkte bekommen. Also es ist, ich kann viel tiefer in die Diskussion einsteigen, als ich habe das Assessment, oh warte mal, ich schaue gerade mal im System nach, was Sie da genau gemacht haben. Ich nehme das nochmal auseinander in der Hoffnung, dass es auch mir das anzeigt. Um dann eben strukturiertes Feedback zu geben und sie anzuleiten, dieses Wissen, das sie haben wollen und oder sollen, auch wirklich zu erlangen. Und das ist das Problem, mit dem E-Learning-Systeme sehr, sehr häufig zu tun haben, von automatisierter Bewertung und Feedback. Klar ist das möglich, aber wie steuere ich das? Wann gebe ich ihnen denn welches Feedback, mit welcher Granularität? Wie finde ich denn heraus, dass sie nur eine teilrichtige Antwort gegeben haben? Auf einmal wird diese Lösungsmenge viel, viel, viel komplexer. Ich möchte sofortige Rückmeldungen haben, weil das System das prinzipiell kann. Wir hatten es ja vorhin, hier ist der Aufsatz, dann kommt dann die Antwort und yay, alles ist toll. Was heißt sofort? In welchem Umfang? Vielleicht will ich auch einfach erstmal nur Tipps geben. Was wir ja in der Übung viel machen, einfach nur Tipps zu geben. Nicht zu sagen, implementier das genau so, sondern wie sieht's denn damit aus? Hast du dich schon mal mit der Thematik beschäftigt? Einfach nur, um neue Impulse zu geben oder nochmal den Denkprozess anzustoßen, um in diesen richtigen Prozess zu kommen. Wobei richtig relativ sein kann. Haben Sie unmittelbares Feedback, findet laut Literatur, das sagen auch viele, eine Verknüpfung zwischen Aufgabe und Bewertung statt. Und Sie können daraus eine iterative Herangehensweise entwickeln. Wie gesagt, gibt es verschiedene Literatur, die das macht, die das auch ganz klar definiert. Und das ist auch einer der Argumente, warum man für das verzögerte Feedback wertet. Also erst nachdem ich eine Abgabe getätigt habe, was auch immer Abgabe sein soll, quasi das ganze Assessment ist durch oder die Frage kann nicht mehr editiert werden, wo man quasi auf die bessere Verankerung eingeht. Eine Argumentation gegen unmittelbares Feedback ist, dass Leute anfangen, die korrekte Antwort auswendig zu lernen und sie nicht mit dem Wissen zu verknüpfen. Das ist das, was man hier unten mit dem besseren Verankerung verknüpft, warum dann auch am Ende weniger Raten reinkommt, weil ich nicht iterativ herangehen kann. Also solange ich quasi die Frage immer wieder beantworten kann, dann fange ich auch einfach mal blind an zu raten. Das Ding sagt mir ja, was richtig ist. Wie sieht es aus mit On-Demand? Generell ist das eine super große Akzeptanz seitens Lernender, ganz generell. Ich will Hilfestellung immer nur dann, wenn ich sie auch haben will und nicht so, hier ist übrigens dein Feedback. Vielleicht will ich es ja auch gerade einfach nicht haben, vielleicht möchte ich mich in diese Stresssituation begeben. Problem daran ist, Es ist extrem schwer zu bewerten und auch wirklich wissenschaftlich fundiert zu messen, ob dann eben auch eine Verankerung von Wissen stattfindet. Also ich meine, die Idee von dem Feedback ist, dass wir sie dabei unterstützen, zu verstehen, was ist. Wir können es aber schlecht kontrollieren, weil mal war es da, mal war es nicht da. Dann kam das bei dem später, bei dem dann früher. Und bei wem hat das dann wann, wieso, was getriggert? Und warum ist jetzt Wissen verknüpft und hier nicht? Extrem unklar. Herausforderung. Und dann gibt es verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, die Sie verwenden können, von Knowledge of Performance. Wie gut waren Sie? Sie haben 85% korrekt gemacht. Wie gesagt, ich habe 5 Punkte im Assessment, was auch immer das heißt. Knowledge of Result Response, richtig, falsch. Die Frage richtig, die Frage falsch. Knowledge of the correct result ist, das wäre die richtige Antwort gewesen. Das ist mehr als, es war richtig, falsch. Unterschied. Ne? Ist auch dann quasi Darstellen der Musterlösung gegebenenfalls, wie ich die Frage beantworten würde, wenn ich als Dozent sie beantworten wollen würde. Knowledge of Task Constraints. Tipps, die ich geben kann für diesen Fragetyp. Bitte wählen Sie nur eine Antwort aus. Welche Regeln gibt es? Welche Anforderungen kann ich noch definieren quasi? Was soll ich denn da drin machen? Hier ist ein Freitext, bitte schreiben Sie Text rein. Ich kann es constrain, indem ich sage, schreiben Sie einen Text über X rein. Das sollte die Frage ja schon hergeben, aber ich kann das nochmal feiner machen. Und hier sieht man dann entsprechend auch, wie das in Moodle aussieht, wenn man da noch verschiedene Formen hat. Also wir haben hier ganz klar die falsche Antwort, das ist das Feedback über die Correct Result mit Result Response. Und ich habe jetzt hier noch prinzipiell die Übersicht über die Performance. Also wie viele habe ich richtig, nicht richtig. Knowledge about Concepts. Wie sieht es aus mit Syntax und Kontext, den ich noch mitgeben kann? Tipps dazu. Wenn ich dann sage, eine Antwort ist wie folgt dargestellt. 20,0. Dann weiß ich, ich muss eine Kommazahl vielleicht eingeben. Und als Komma nehme ich den Komma und nicht den Dezimalpunkt. Ist manchmal sehr wichtig. Ich kenne Leute, die bei Studium Digitale viel Schmerzen hatten, weil Komma und Dezimal unterschiedlich repräsentiert werden. Das sind dann entsprechend auch Erklärungen, die ich geben kann. Ja, Sie haben ein Komma genommen, bitte nehmen Sie den Punkt als Dezimaltrenner. Knowledge about mistakes. Wie oft haben Sie denn einen Fehler schon gemacht? Also quasi on top zu, es war falsch, das haben Sie schon 10-mal falsch gemacht. Vielleicht solltest du das wirklich nochmal anschauen. Wie sieht es dann aus mit, welche Art von Fehler machen Sie? Sind das Syntaxfehler? Sind das wirklich konzeptuelle Fehler? Also ist das Faktenwissen irgendwo falsch? Haben Sie vielleicht eine Misconception, eine Fehlvorstellung, weil Sie das ganze Konzept einfach anders interpretiert haben, als es gedacht ist? Knowledge on how to proceed. Wie mache ich es denn jetzt besser? Was mache ich jetzt damit? Beispielantworten sind hier ein Punkt. Und Knowledge of Metacognition, Strategien, zentrale Fragestellungen. Das heißt, wenn ich das gesamten Themenkomplex abfasse, wie kann ich Ihnen denn noch Hilfestellung geben, da noch tiefer hineinzusteigen? Und generell gilt, gutes Feedback ist elementar. As soon as possible, zielorientiert, klar formuliert, auch hier genauso wie bei den Distraktoren und den Optionen auf die Formulierung achten. Gerade in Stresssituationen, wenn Sie sich für die Prüfung vorbereiten, wollen Sie, dass das grammatikalisch korrekt ist und Ihnen auch hilft. Seien Sie akkurat. Schwierig. Also sagen Sie, was daran falsch ist und wieso das falsch ist und wie Sie das dem Studenten mitteilen, dass es besser wird. Gar nicht so einfach. Da streiten sich viele drüber. Was sind die Bewertungskriterien? Wie zeige ich das? Ich habe das übrigens so bewertet. Und warum? Und welche Relevanz hat dieses Feedback? Ist es jetzt quasi so, du musst das unbedingt bedenken, weil hey, das ist eine Misconception, du hast ein ganzes Konzept falsch verstanden und du wirst irgendwann wirklich Probleme kriegen gegenüber, ey, das ist ein Syntaxfehler, ist jetzt hier nur in dem Assessment-Kontext relevant, musst du dir nicht merken. Weil das einfach nur eine Eingabeformulierung ist. Hat eine unterschiedliche Relevanz. Und dann gibt es entsprechend Beispiele von, hier ist eine korrekte Antwort, das sind die Falschantworten. Hier ist dann der Fragenstamm mit dem entsprechenden, mit der Vignette und der Frage dazu. Ja, dazu gehört übrigens auch das Bild, das gehört zum Fragenstern. Und hier sind dann das Feedback dazu, das Sie bekommen, warum, also es ist ein sehr ausführliches Feedback in dem Fall, warum diese jeweilige Option korrekt oder inkorrekt ist. Sehr, sehr ausführlich. Jetzt sind wir gerade dabei, oder waren dabei, das, personalisiertes Feedback zu machen. Also wir haben formatives Assessment, wir machen adaptives Testen und wir hatten eine Gruppenvergleichsstudie. Gleich wacht er auf. Und da haben wir dazu ein Mockup generiert, in dem wir versucht haben, Feedback auf eben so ein simuliertes summatives Assessment zu geben. Das heißt, wir haben, wie gesagt, dieses Mockup gemacht, haben gesagt, welche waren falsch, welche waren richtig. Dann haben wir noch eine Größenskalierung hinzugefügt bezüglich einer Wichtigkeit. Da wurde auch sehr, sehr lange drüber diskutiert. Dann haben wir gesagt, die kommen aus verschiedenen Themenkomplexen. Deswegen haben wir sie noch farbkodiert. Und dann sind wir so an dem Punkt, okay, das sind jetzt drei unterschiedliche Variablen in einer Visualisierung. Und aufgrund der Antwortverhalten und richtig, falsch und auch aufgrund der Wichtigkeit gibt es dann unten entsprechende Empfehlungen, was man nochmal weiterlesen soll. War prinzipiell gut, war zu komplex. Aber ist entsprechend das, was wir daraus gezogen haben, haben die Leute schon sehr, sehr positiv überhaupt darauf reagiert, so eine Form von Feedback zu bekommen, gegenüber nur rein textuellem Feedback. Also das ist auch klar, weil das irgendwo nochmal ein visueller Anker ist, den man verknüpfen kann, wo dann jetzt so Ideen existieren mit, ich klicke mal hier drauf, was ist das eigentlich für eine Frage gewesen, in welchem Kontext sind sie, welche Literatur ist dafür verwandt, welche ähnlichen Fragen gibt es, die ich vielleicht mal beantworten könnte. Auf einmal geht so ein Riesengraph auf und die Menge an Optionen erschlägt uns und wir wissen bis nicht, wie es weitergeht. Aber das sind die entsprechenden Punkte hier. Nein. Okay. So viel zum Thema, was für Fragen gibt es eigentlich und wie kann ich eigentlich Feedback machen? Hinzu, ich hätte gerne Software, die das tut. Und solche Software-Systeme umfassen Autorenumgebungen. Also ich will irgendwas eintippen. Moodle hat das zum Beispiel auch drin. Die Lernbar hat das drin. Ich möchte diese Fragen dann übrigens irgendwie verwalten, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Assessment, das liefere ich jetzt aus. Das macht L+, das macht auch Moodle und OLAT, das machen die alle. Dass wir dann dazu kommen, dass das dann entsprechend ausgeliefert wird. Also dass ich dann sage, das läuft jetzt irgendwo und Leute beantworten das. Ich kriege die Antworten zurück, damit ich damit dann eine Analyse machen kann. Ich möchte ja wissen, zum Beispiel, war die von mir vermutete Frage wirklich schwer oder haben sie die doch alle hingekriegt? Weil ich irgendwie doch vielleicht einen Fehler in der Frage drin hatte, die ich dann in der Verwaltung oder in der Autorenumgebung beheben möchte. Und damit ich dann auch ein Reporting machen kann, sagen kann, Klausur haben 77,3% der Leute bestanden und dazu sind die passenden Ergebnisse dazu, damit ich das dann an die Testteilnehmer rausschicken kann. Die Fragensysteme haben, also die Assessment-Systeme haben die entsprechenden Fragentypen drin. Meist sind sie standardisiert. Nicht immer, aber meist. Da gibt es dazu zum Beispiel IMS-QTI, also Question and Test Interoperability. Dazu gibt es das Moodle GIFT, General Import Format Template. Dazu gibt es, von der ADL gibt es noch was. Es gibt die AICC, dazu gibt es dann entsprechende Austauschstandards nochmal, IMS GORM, Experience API, IMS Clipper, viel IMS. Ich habe eine eigene IMS-Vorlesung, mehr oder weniger. Die kommt noch. Das ist jetzt nur so ein Vorgriff. Also wir werden noch viel über diese Standards reden und wir werden auch darüber reden müssen, weil das ist das, was diese Systeme adressieren sollten. Wir wollen ja nicht immer das Rad neu erfinden. Ob wir jetzt dann IMS LTI verwenden, sei jetzt dahingestellt, aber es gibt schon solche Standards. Und diese Werkzeuge und Tools haben verschiedene Aufgabenfelder, das, was sie tun sollten. Wenn ich in dem Themenkomplex der Aufgabenerstellung bin, dann hätte ich gerne etwas, was sagt, hey, eine Vorlage, wie sieht denn so eine Frage eigentlich richtig gescheit aus? Das ist das, was die Lerma schon ziemlich gut macht, indem sie sagt, ich habe ein sehr, sehr starres Konstrukt mit hier, da kommt der Text hin, hier schreibst du deine Frage, hier kommt der Tipp und das sind die Optionen und so wird das Feedback angezeigt und du hast keine Wahl. Das geht noch weiter. Wir haben bei uns dann den Item Builder. Das ist dann wirklich ein ganz abstraktes, komponentenbasiertes Werkzeug, mit dem ich sehr flexibel solche Fragen zusammenbauen kann. Und zwar alle Fragen, hat andere Probleme. Wie sieht es aus mit Validierungswerkzeugen? Also, dass die Frage auch wirklich korrekte Antworten zurückliefert, wenn sie korrekt sind. Falschantworten, wenn sie falsch beantwortet wurden, es keine ungültigen Zustände gibt. Das ist für Prüfungssysteme zwingend erforderlich. Also, wenn ich nicht validieren kann, dass mein Assessment auch wirklich genau die Antworten rausschickt, die die Person gemacht hat, dann habe ich echt ein Problem. Dann kann ich das nicht nehmen. Weil dann kommt dann irgendein Jurist um die Ecke und sagt, ja, der hat da wahrscheinlich da nicht die richtige Antwort, weil das System hat es ja gar nicht richtig verarbeitet. Und schon ist die ganze Prüfung ungültig. Bei Papier hinterfragt das keiner, bei Digitalsystemen geht das sofort irgendwie was auf. Versionierung ist extrem hilfreich. Die Frage, wie? Wie würden Sie eine Frage versionieren? Ich habe ein Komma reingemacht. Major Change. Florian grinst schon. Wir hatten es ja davon. Ich meine, wenn ich diesen Bindestrich nicht drin habe, dann rede ich nicht von Tests und Prozessvalidierung, sondern von Testvalidierung und Prozessvalidierung. Das ist ein riesen Unterschied. Wie lege ich das dann entsprechend ab, dass ich die vielleicht auch mal wieder finde? Das ist das, was man unter dem Themenkomplex der Item Bank zusammenfasst. Ne? Also so etwas, so eine riesen Datenbank. Item Pools, Item Bank, wie man es auch immer nennen möchte. Da, wo ich meine Fragen reinwerfe, damit ich sie dann jederzeit wieder rausholen kann. Das fließt hier rein in die organisatorischen Aufgaben, also das, was das Lernmanagementsystem zum Teil abnimmt. Also, welche Aufgaben und Tests habe ich eigentlich, in welcher Reihenfolge sind sie zu bearbeiten? Wie werte ich denn dann ein Assessment entsprechend aus? Ja, nur weil die Frage sagt, ich bin korrekt beantwortet, wenn, heißt es ja noch nicht, dass ich die Frage auch mit quasi 1:1 im Verhältnis zu anderen Fragen bewerte. Ich kann auch sagen, ich finde die persönlich sehr viel schwerer, deswegen multipliziere ich sie mit 5. Das steht ja nicht drin. Wenn ich Peer-Assessments mache, muss ich die Gruppen zusammenstellen, ich muss ihnen die Aufgaben geben, damit sie dann entsprechend auch in die richtige Richtung laufen, das ist organisatorisch. Dazu gehört dann eben auch diese Gruppen selbst zu erstellen, das kennen Sie auch aus, Moodle entsprechend, um dann eben dann auch transparent diese Bewertungsschemata wieder zu deklarieren. Ne, also das ist ja nur auf Assessment-Ebene und das ist dann zum Beispiel beim Moodle auf Kursebene, das Bewertungsschema. Das sind ja verschiedene Schema. Deswegen auch Schemata. Auslieferung. Oh, schwieriges Thema, gerade am DIPF, gar nicht so einfach. Auf welche Geräte unterstützen Sie eigentlich, dass das gemacht wird? Welche Schnittstellen haben Sie denn, um Daten hin und her zu schicken? Wir reden oft von Local Server oder Online oder dann PWAs, irgendwie total isoliert. Am Ende sagen Sie dann, ich würde doch gerne Analyse mitmachen, also müssen die Daten ja auch wieder zu mir zurückkommen. Und wie stelle ich auch sicher, das, was ich rausschicke, ist auch das, was ich rausschicken möchte? Ja, das ist gar nicht so einfach. Welche Eingabemöglichkeiten lasse ich zu? Ist das mit Stift? Ist das nur Touchgeräte? Ist das nur Maus? Ist das nur Keyboard? Ist das eine beliebige Kombination davon? Je mehr ich zulasse, desto schlimmer wird die ganze Sache. Und je mehr ich zulasse, desto unglücklicher werden Psychometriker, weil sie nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich hier gemessen wird. Und dann kommen wir eben auch zu den Darstellungsarten. Ich meine, ich kann das im Browser machen. Wie kann ich dann sicherstellen, dass niemand jetzt nebenbei einen anderen Browser-Tab Google aufmacht und mir die Frage beantwortet? Ist das dann sogenannter Kiosk-Modus? Das heißt, ich habe Fullscreen hier, kein Menü, kein gar nichts und damit muss ich leben. Ist das überhaupt dann eine gültige Prüfung? Weil werden Sie jemals in Ihrem Leben mit so einem System konfrontiert sein, dass Sie niemanden mehr fragen können? Schwer zu beantworten. Analyse und Reporting ist dann der nächste logische Schritt, ich sammle alle Informationen wieder zusammen, werte diese Daten, die hoffentlich strukturiert sind. Meistens sind sie es, aber nicht immer so, wie man es gerne hätte, weil man die Analyse danach macht und feststellt, ich habe was vergessen, um dann daraus ein Feedback zu generieren. Sei das Feedback jetzt erst einmal für die Studie oder für den Studenten, ist erstmal zweitrangig, aber ich möchte daraus diese Ergebnisse extrahieren, um daraus weitere Implikationen abzuleiten. All-in-One, Monolithen gibt es unendlich viele. Ich habe jetzt Lernbar nicht hingeschrieben. Ist aber auch nicht so schlimm wie Tau. Tau-Testing ist so das, was Sie kennen sollten, wenn Sie sich mit Assessment-Software mal auseinandersetzen. Das ist die Firma Oat in Luxemburg, gar nicht mal so klein, auch relativ erfolgreich. PISA-Studie, PIAC-Studien, OECD-LL-Studien, das sind richtig viele, viele internationale Studien, die sie begleiten, indem es da wirklich darum geht von, ich möchte das komplette, den kompletten Prozess in einem Stück Software nahtlos integrieren. Das versuchen wir bis zu einem gewissen Grad auch gerade mit dem Itembeller. Ich wehre mich ein bisschen dagegen, weil ich noch nicht weiß, was der Benefit davon ist. Und ohne Added Value wird es immer schwierig, was zu verargumentieren. L Plus kennt man auch. Das führt übrigens dann so weit, dass sie eine L-Plus-Schulung brauchen, damit sie dieses System überhaupt bedienen können. Dann gehen sie zum HLZ, da gibt es entsprechende Ansprechpartner, die dann sagen, schicken Sie mir ein Word-File, ich trage das alles in dieses schöne digitale System ein, das ist alles dann da drin, alles drin, kommt Ergebnis raus und am Ende schicke ich Ihnen ein Word zurück, wo die Ergebnisse drin stehen. Ein riesen toller Monolith. Also ich kann an keiner Stelle sagen, ich mache es irgendwie anders. EVA-Examen ähnlich, ein bisschen anders geartet, aber geht in eine ähnliche Richtung. Also immer den ganzen Prozess abgedeckt. Sie zielen auf eine hohe Nutzerfreundlichkeit, Nutzerfreundlichkeit für die Personengruppe, die das Assessment erstellen möchte. Das ist nicht unbedingt die hohe Nutzerfreundlichkeit bei dem, der getestet wird. Und es ist auch nicht die hohe Nutzerfreundlichkeit bei den Informatikern, die so diese Systeme verwalten oder verändern möchten. Großer Unterschied. Das ist dann eben dieser Login, der stattfindet. Das heißt, ich muss alles in diesem entsprechenden Konstrukt zusammenschalten und verwalten. Und da bleibt die Frage der Flexibilität. Wenn ich sage, ich möchte nur diesen Prozess abdecken, nehmen Sie das, Sie sind fertig. Wenn Sie sagen, ich muss das irgendwie manipulieren, dann muss man stärker darüber nachdenken. Und das ist das, wofür ich Sie alle sensibilisieren möchte. Und dann haben wir diese Einzelsysteme, die Kompatibilität über Schnittstellen herstellen. Moodle. Moodle ist ein riesengroßes Plugin-System. Ich hoffe, Thorsten wird das noch vorstellen. Mit denen ich in verschiedenen Komponenten einfach verschiedene Aufgaben ablegen kann, die aber selber nicht sagen, ich bin ein Monolith, sondern die sind eigentlich individuell und die Aufgabe besteht dann darin, diese Plugins dazu zu bringen, miteinander zu kommunizieren. Wir sind auf einer anderen Ebene. Da gibt es zum Beispiel das schöne Plugin H5P, das so sämtliche Erweiterungen zu Assessment-Technologien drin hat und das einfach direkt in Moodle mit reinmacht, dass ich Videos einfach irgendwas drüberlegen kann und hier klicken und dann kommt das neue Plugin, um dann XAPI damit zu bedienen und dann kommt das nächste Plugin und dann habe ich irgendwie dann 17 Plugins, mit denen ich dann versuchen kann, ein Assessment zu bauen. Und dann kommt eine neue Moodle-Version und nichts geht mehr. Das ist so die Angst, die jeder hat. Oder wir haben Individualsoftware für spezielle Aufgaben. Darunter fällt die Lernbar, weil wir hier ganz klar sagen, es geht um ein Self-Assessment und ich möchte Sie dazu befähigen, in einem sogenannten Web-Based Training, WBT, eben Wissen selbstständig zu akquirieren. Das soll für sich ganz alleine stehen. Das hat nie den Anspruch gehabt, eine Item-Datenbank zu sein oder eine Delivery-Methodik, wo ich aus QTI-Files irgendwas spalte, aber das wächst. Und die Frage ist, in welche Richtung und warum? Weil wir haben Probleme. Einmal ein beschränkter Zugriff auf Ressourcen. Also ich muss erstmal die Schnittstelle kennen, ich muss wissen, was die Schnittstelle mir liefern kann. Ich muss vielleicht das Dateiformat kennen, ich muss wissen, was sie dann rausschreiben, muss verstehen, was sie da rausschreiben, damit ich das wieder woanders verwalten kann und verwenden kann. Abwärtskompatibilität. Ich weiß nicht, wie viele große Softwaresysteme Sie schon verwendet haben. Ich habe es mit Moodle angesprochen, das gilt für alle. In dem Moment, wo Sie sagen, ich mache eine neue Major Release und ich verwende die neue Major Release Version, dann redet jeder darüber, wie kriege ich denn das alte Format, was ich mal hatte, dahin, dass es mit dem neuen Format, was ich viel schöner finde, überhaupt noch funktioniert. Und dann sieht das alles anders aus, Leute verstehen es nicht mehr und dann muss ich irgendwelche Upgrades durchführen, die können schief gehen. Was ist mein Disaster Case, wie kann ich den entsprechend abfassen, um dann eben dahin zu kommen. Nächstes Problem, was Sie nicht unterschätzen sollten, ist, wenn Sie unterschiedliche Softwarekomponenten nehmen, wie kriegen Sie ein einheitliches Look and Feel hin? Wer sagt mir, dass H5P dasselbe macht wie Hot Potato vom Look and Feel? Zwei Plugins. Keine Ahnung. Sehen alle immer ein bisschen anders aus. Die Hoffnung ist, dass Moodle das generell in so ein Korsett zwängt, dass es nicht anders geht, aber in dem Moment, wo ich sage, hey, ich kann ein iFrame einbinden, was viele von denen ja zulassen, auch die Lerma, ich weiß nichts mehr über diesen Inhalt. dann ist es Aufgabe desjenigen, der diesen Inhalt erstellt, dass er auch ja darauf achtet, Corporate Identity oder Design einzufangen, damit das auch irgendwie ordentlich aussieht. Problem, wenn dieser Inhalt extern verwaltet wird, kann ich das gar nicht. Du leidest jetzt schon. Habe ich das falsche Thema angeschnitten? Und das, was wir hier in dem, das ist ein Screenshot von der Lerma, sehen, ist halt eben, dass wir ein spezielles Format haben in der Lerma zum Beispiel, um Kurzantworten zu geben, indem ich zum Beispiel sage, ich kann einen Text eingeben oder ich habe jetzt hier dann eine Dropdown-Option, indem ich dann sage, wähle eine der gültigen Optionen aus. Es sind verschiedene Formen. Wichtig, hier ist ganz klar Fokus auf Corporate Design und das ist, ich bin meine einzige Ressource und außer mir gibt es keinen. Das ist auch so eine oft gestellte Frage im Lernbar-Kontext. Ich habe da einen Kurs, kann ich die Seiten gut importieren? So, ja, alles kein Thema. Kann ich das auch mit einer sinnvollen Übersicht haben? So, wir reden mal anders. Das ist nicht einfach. Und das ist der Trade-off, den man immer bezahlen muss. Zu den Plugins gibt es eine Übung. Sie werden sich damit auch nochmal auseinandersetzen dürfen. Sie haben jetzt eine schöne App. Und diese App sollen wir mit dem Management-System mal reden. Doch. Das gehört dazu. Dann haben wir, gehen wir mal noch in die Herausforderungsebene hinein, wo es wirklich interessant wird. Also Lernbar hat das, GeoGebra hat das, der Item Builder hat das, Tau-Testing hat das. Wir wollen what you see is what you get. Problem, what you see is what you get beinhaltet keine Metainformationen. Wie kodiere ich jetzt Metainformationen? Also, was ist die richtige Antwort? Wie sieht es aus, wenn ich komplexe Strukturen habe? Wann locke ich welche Ereignisse? Mich interessiert, dass der da hinklickt. Ja, ich kann ja generell sagen, ich logge einfach mal alles. Das, was ich dann auf der anderen Seite mache, ist erstmal 99% wegschmeißen, weil ich wollte nur wissen, ob er geklickt hat. Das ist alles nicht so einfach. Vor allem, weil wir von eventbasierten Systemen ausgehen. Das heißt, wir wissen ja nicht, wann das entsprechend passiert. Wir haben die Hoffnung, dass die Browser in sich alle konsistent sind. Antwort, nein, sind sie nicht. Wir wollen vielleicht auch noch weitergehen und sagen, selbst wenn es eventbasiert ist, wir wollen das didaktisch steuern. Wir hatten mal in der Lernbahn Navigationsbeschränkungen, das haben wir im Item Builder genauso, dass wir sagen, man kann nur weiter, wenn. Die Frage kann erst beantwortet werden in der Lernbahn, wenn ich eine Option ausgewählt habe. Das hat einen Grund. Ich möchte die Antwort ja nicht einfach so hin. Sie sollen wenigstens mal versucht haben, das zu beantworten. Wenigstens versucht haben. Was der Itembiller hat, ist eine Finite State Machine. Ein komplettes Modell eines endlichen Automaten, den man programmieren kann visuell. Das ist fernab von, das ist nicht der Itembiller, fernab von guter Usability, weil wie programmiere ich gut eine Finite State Machine, das ist eine ganz andere Frage. Aber dann eben zu sagen, dass da außen drum ist der Itembiller und das ist ein Item da drin. Und in diesem Item sind Sub-Items, wie zum Beispiel ein GeoGebra-Objekt oder ein Single-Choice-Objekt, die dann wieder selber dann nochmal, also das ist das, was da drin ist, und ich möchte, dass sie erst das machen, dann das machen, dann das machen, und erst dann dürfen sie auf die nächste Seite gehen. Und da befindet sich eine Frage in verschiedenen Zuständen, und wie sieht es aus, wenn ich das gemacht habe, aber nicht komplett richtig und die Option gemacht habe, dann kann ich über die endliche Maschine natürlich sagen, ja, dann gehst du nicht zu Frage 2, sondern zu 3. Dann kann ich auf einmal adaptives Testen aufgrund von Regelwerken. Und das Ziel, was immer hinten dran steht, die Simulation der realen Welt. Ich meine, wir machen Assessments, wir können sie künstlich machen, aber das Ziel ist ja eigentlich, dass wir sie bewerten in dem Szenario, in dem sie mal sein werden. Wenn Sie als Informatiker arbeiten, dann möchte ich Ihnen ein Szenario geben, dass Sie als Informatiker auch mal treffen werden und nicht, übrigens, wir müssen mal noch rausfinden, wie wir Bits kodieren. Hast du schon einen Typo gefunden? Weil du so lachst. Das ist Text von Paul, deswegen, das kann gut sein. Okay, Management. Noch so ein Paper von Herrn Horn. Lacht. Ich möchte Assessments wiederholen in bestimmten Konfigurationen. Das ist Reproduzierbarkeit. Ich möchte sie individualisieren. Frage, welche Fragen kann ich denn davon überhaupt individualisieren? Welche Fragen müssen denn gestellt werden? Da haben wir auch sehr, sehr lange drüber diskutiert mit, okay, wir können ein komplettes Constraint-Management auf, hier haben wir eine Ontologie, abbilden und sagen, hey, ich möchte aus dem Komplex so und so viel Prozent, da so und so viel. Und dann kann ich, wie das typischerweise so ist, natürlich in Konfigurationen kommen, die komplett ungültig sind. dass dann der adaptive Test, der hinten dran steht, also Adaption von Inhalten an jeweils, Cut, sagt, ich kann daraus keinen Test basteln. Beim besten Willen nicht. Du willst, dass ich 10 Fragen stelle und 12 sollen übrigens aus dem Kontext sein. Geht nicht. Es ist ein sehr Trivialbeispiel, aber das kann sehr, sehr einfach passieren, indem ich mich gegenseitig ausschließe. Und das, was dann am Ende rausfällt, ist etwas wie eine Sequenz. Ob diese Sequenz determiniert ist oder nicht, das steht hier nicht. Weil ich ja sagen kann, ich brauche einfach nur, welche Frage stelle ich dir als Student als nächstes? Was ist die nächste Frage? Das ist eine Sequenz. Wir haben dazu die Übersicht von Fragen gemacht. Das ist klassische Ontologie-Visualisierung. Klassisch ist relativ, weil es ist nicht sehr einfach. Weil wir hier auch mit sehr, sehr vielen Dimensionen zu tun haben. Weil einfach nur eine, hier in dem Fall künstlich hereingezogene Kategorisierung. Es ist in dem Fall die ACCS. Ist es die CSS oder die CCS? Ich verwechsel das immer. Aber es ist die ACM. Das ist eine ACM-Taxonomie, die man typischerweise auch bei den Publikationen hat. Wird nachgetragen. Und das Problem ist, das ist nur eine von vielen. Ich kann Fragen dann natürlich auch nach ihrem Typus kategorisieren. Wir hatten in dem Projektkontext auch verschiedene Programmiersprachen, die wir noch abdecken. Das war Python und Java. Wir haben auch programmierunabhängige Fragen. Also sind da schon nochmal 3 Werte in dieser Dimension. Und dann möchte ich dann aufgrund des Fortgeschreitens in der Vorlesung formatives Assessment machen. Das heißt, selbst wenn jetzt hier 4 Fragen sind, 7 und hier 16 Fragen, ich kann die vielleicht gar nicht nehmen, weil die Constraints mir das gar nicht zulassen. Und das, was wir mit einer UI machen wollen, ist den Leuten zu helfen, ein Assessment zu bauen und nicht ihnen zu sagen, ja, es ist schön, du hättest hier theoretisch 16 Fragen, aber du darfst die alle nicht nehmen. Und das findest du raus, nachdem du fertig bist. Und das führt dazu, dass wir so etwas brauchen wie eine Item Bank, das ist eine Visualisierung davon, indem wir auch verschiedene Darstellungsformen brauchen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie definiere ich denn daraus dann ein Assessment? Was heißt es dann, ein Assessment zu definieren, damit ich dann auch zu etwas komme, einer Qualitätsbewertung? Das war auch Bestandteil von dem Projekt, herauszufinden, ob das Assessment, das wir so generieren, überhaupt ein gültiges Testkonstrukt ist, dass ich auch richtige Fähigkeitenschätzungen mache. Mit einem Kollegen von mir habe ich dazu eine Studie am DIPF gemacht. Wir haben insgesamt 10 Stakeholder gefragt und haben insgesamt 64 Szenarien daraus elaboriert, indem wir 6 Rollen identifiziert haben. Einmal einen Designer, einmal einen, der Fragen übersetzt, einen, der dann die Fragen in dem System autoriert, also zusammenführt in eine entsprechende Implementation. Wir haben jemanden, den nennen wir Projektmanager, also die Leute brauchen wir irgendwie immer. Wir haben Psychometriker, die versuchen dann quasi Testkonstrukte daraus zu machen. Und wir haben den technischen Administrator, der entsprechend sicherstellt, dass das System funktioniert, wie wir es gerne hätten. Ich gehe da jetzt nicht en Detail durch, aber wir haben Design-Item, wo wir Items erstellen, wir wollen die vorher anschauen. Das ist etwas, was der Projektmanager gerne macht, einfach nur zu wissen, hey, sind da irgendwelche Fehler drin oder muss ich das nochmal an einem Item-Autor zurückspielen? Das könnte in dem Fall sogar ein Hiwi sein, der nichts über den Inhalt wissen muss, weil er einfach nur sagt, ich muss das quasi in dieses System hineinbringen. Ist ja schon vordefiniert. Und solche Konstrukte findet man auch im Lernbar-Kontext, die findet man im PIAC, im PISA-Kontext, die funktionieren alle relativ identisch. So dass wir dann irgendwann also hinten kommen, dass wir sagen, wir wollen Quality Control, also sicherstellen, dass die Qualität stimmt. Das ist ein großer Zyklus, dass wir dann Metadaten haben, dass wir diese Metadaten auch verwenden können. Ist ja schön, wenn wir ganz viele Metadaten eintippen und keiner nimmt sie. Um daraus dann Logging zu haben, um das entsprechend wieder zu verwenden. Was wir daraus dann gebaut haben, ist dann so eine Itembank Engine mehr oder weniger, eine Systemarchitektur, die partiell Microservice bedienen könnte. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Das ist das Konzept. Das heißt, wir haben das Design, das läuft in irgendein Stück Software hinein. Danach extrahieren wir das in die Itembank und wir können verschiedene Services daran ankoppeln, die dann zum Beispiel Suche erlauben auf Basis der Metadaten oder der Ergebnisse, dass wir uns die Items anschauen können. Und die laufen entsprechend alle dann in dieses sogenannte Sequencing Engine, quasi die Reihenfolgedefinition, wie die Fragen im Assessment dargestellt werden sollen. Das kann man noch wesentlich mehr verallgemeinern, aber das ist jetzt hier für den Kontext von Assessments gedacht. Okay, ich habe ja schon gesagt, Auslieferung ist kein triviales Thematik. Wir haben Probleme. Was ist denn das Problem? Okay, ich gebe mir mal drei Szenarien. Eins, das heißt offline, eins, das heißt Klassenraum und eins, das ist online oder verteilt. Was fällt Ihnen denn ein? Was könnte denn da so ein Problem sein? Ist alles ganz einfach, oder? Ja?
Spätestens, wenn man zum Login kommt, ist offline immer so eine Sache, weil einfach die Daten gesendet werden müssen wieder zurück in die Richtung, wo sie herkamen und das natürlich dann nicht mehr passieren kann.
Das setzt voraus, dass es irgendwo eine Online-Komponente gibt, aber ja, das ist ein Problem. Lösung davon im Offline-Szenario war, wir machen VMs. Die VMs haben internes Logging. Am Ende kommt der Laptop wieder zurück und wir extrahieren daraus die Daten. Funktioniert. War API einwandfrei. Überhaupt kein Problem. Das ist nur die Frage, welchen Aufwand man nimmt. Das ist unter der Prämisse, ist, ich bin in irgendwelchen Entwicklungsländern, die haben kein Internet. Dann brauche ich sowas. Es geht nicht anders. Ich kann mich gerne hinstellen und sagen, ich nehme jetzt noch einen WLAN-Router mit. Den baue ich übrigens vorher noch auf. Da gibt es einen Server, der bespeist den dann mit DHCP, damit dann irgendwie alle Clients sich verbinden können. Und dann steht da übrigens ein Testleiter vorne dran, der sagt, ich kann in Word 3 Zeilen schreiben. Ich kann den Leuten sagen, wie sie ihre Tests machen sollen, aber ich bin kein IT-Mensch. Das heißt, wir haben nicht nur den Testleiter, der Leute instruiert, das zu machen, sondern noch eine IT-Person, auf einmal explodieren Kosten. Deswegen ist das auf einmal eine gute Lösung. Klassenraum. Können Sie ahnen, was das Problem in so einer Klasse sein könnte?
In dem Fall, dass man online ist, auch gleichzeitiger Zugriff auf die ganzen Ressourcen. Wenn wir jetzt von Videos zum Beispiel reden, dann muss ja tatsächlich ein Video 30 Mal ausgeliefert werden, zeitgleich.
Mhm. Wir reden viel über Caching in dem Kontext, ja? Bonuspunkt für Ehrlichkeit. Ja? Ganz generell auch Infrastruktur in der Schule. Also in Schulen ist es wirklich so, dass der Job des IT-Zuständigen irgendein armer Lehrer ist, der gesagt hat, ich habe mal Mathe und oder Informatik studiert. Der kriegt da einfach diesen Schuh zugewiesen und soll neben seinem normalen Lehrdeputat dann noch das machen. Und soll dann noch irgendwelche Sicherheitskonstraints machen, der hat überhaupt keine Zeit dafür. Die haben keine Administratoren. Und dann sind es dann auch noch, ja, die werden jetzt mit der Digitaloffensive, mit Digitalpakt komplett überschwemmt. Die sagen dann, ja schön, ich kann mir jetzt iPads kaufen, aber was mache ich damit? Also wer konfiguriert das? Wer verwaltet das? Wer kümmert sich darum, dass das gepflegt wird? Keiner eine Antwort drauf. Aber auch das Caching ist ein Problem. Die fangen alle gleichzeitig an, dieses Assessment zu machen. Was ist denn das Problem beim Verteilten? Also richtig online so. Online, online. Weil es ist ja alles so, nicht online, bisschen online, ganz online.
Beispielsweise unterschiedliche Endgeräte.
Ja, schlimmer als da. Genau. Ist korrekt. Ich nehme alles.
Dann natürlich auch noch das gute alte Latenzproblem.
Ja.
Ist es so schlimm, wie Latenz, dass man da drauf achten muss?
Naja, es kommt drauf an. Wenn du sagst, die Antwort wird innerhalb von 20 Millisekunden oder 200 Millisekunden verarbeitet, ist das okay, wenn das 20 Sekunden dauert und derjenige, der den Test macht, sagt, ey, das Single, Neustart, F5, Reload, dann ja.
Es gibt ja auch gerade bei Visibility-Sachen so eine Faustregel, du lässt deine Nutzer 5 Sekunden warten, um sich irgendwie bei ihm zurückzumelden. Das kann hier bei vielen Online-Lernsystemen ganz schnell mal passieren, weil gerade der Server hat zu viele Leute gleichzeitig, dann erwischst du genau den Falschen, der 5 Sekunden warten muss und dann passiert genau das, was Daniel eben gesagt hat. Dann refresht der die ganze Zeit, das macht den Traffic noch schlimmer und dann ist
Weltuntergang. Großes Problem von verteilt ist High Availability. Ich meine, wir reden jetzt davon, dass der Server da ist und antwortet, aber er ist langsam. Wir waren aber noch nicht an dem Punkt, dass er überhaupt da ist. Also, wenn ich jetzt hergehe und sage, hey, da gibt es ein neues Stück Software, wie kriege ich das eigentlich hin, dass die Tests noch laufen und ich ein neues Stück Software reinkriege, ohne dass jemand merkt, dass das neu ist? Gar nicht einfach. Ja, da fange ich dann an, mit Parallelsystemen zu arbeiten. Dann sage ich, okay, der ist jetzt ab und den muss ich noch aufwärmen, damit er auch sofort die Anfragen richtig bearbeitet. Die neuen Anfragen gehen rüber, da muss ich übrigens Zustände kopieren oder externalisiert haben. Dann mache ich den dann aus, dann macht der nicht den und dann geht was schief und Disaster Case und ah, ich brauche Backups und auf einmal sind wir in einer ganz eigenen Welt. Das geht ratzfatz. Gut, wir haben generelle Anforderungen, die wir aber an alle drei immer haben wollen. Die F5-Geschichte, die haben wir ja gar nicht gesagt, aber das, was die Erwartungshaltung ist, wenn ich F5 drücke oder Steuerung R, dass ich da wieder hinkomme, wo ich gerade war. Das wäre manchmal ganz nett. So, ich war mitten im Satz und habe gerade abgebrochen, der Server antwortet F5 und übrigens alles ist weg. So, ja, fang mal von vorne an mit deinem Assessment. Nein. Was wir auch wollen, wir wollen eine einheitliche Darstellung. Also, soll irgendwie schon konsistent sein. Und nicht wie ein Flickenteppich aussehen. Das ist so generelle Punkt. Wir wollen schnelle Ladezeiten. Also eigentlich wollen wir gar nicht, dass wir 5 Sekunden warten, sondern eigentlich immer so instant. Was ja bei Videos mit Klassenraum ein extremes Problem ist. Wir sind da schon bei Proactive Caching angekommen mit, ich lade schon mal aktiv, bevor das Assessment startet, die Daten irgendwo runter und verteile sie. Damit ich eben nicht 20 Mal dasselbe Video draußen anfragen muss. Und natürlich das, was ich haben will, ist, dass ich weiß, dass die Logdaten, die ich generiere, also das, was als Antworten rausfällt, auch wirklich gespeichert wurde. Also nehmen wir an, wir machen über JavaScript irgendeinen Fetch-Aufruf und posten irgendwas hinten dran und ich mache einfach meinen Browser zu, dann ist der Fetch erst dann, wäre er fertig, wenn er wirklich fertig gewesen wäre, aber ich weiß es nicht, weil der Browser sagt, ich bin jetzt tot. Ich muss ihn also aktiv davon abhalten, das zu tun. Dann kommt dann schon wieder dieses Pop-up-Fenster, was keiner mag, mit. Es sind noch ungespeicherte Daten, wollen Sie das Ding verlassen, wo jeder auf OK drückt, was ich im Assessment definitiv nicht haben möchte. Wo man dann sagt, ey, wir machen noch eine Schlussseite, die keine Daten mehr schickt, wo man sagt, vielen Dank, da haben wir noch ein bisschen mehr Luft, die Daten durch die Gegend zu schieben, für den Fall, dass der Server gerade seinen Hiccup hat und nicht verarbeiten möchte. Man wird kreativ. Ob es funktioniert, weiß keiner. Okay, offline. Wir haben Validation und Feedback auch a priori. Typischerweise ist dann auch die Auswertungsmethodik Bestandteil der Testsoftware. Also das passiert quasi alles in Box. Also wenn das wirklich offline ist und ich die Daten erst später rauslese und dann sagen würde, jetzt mache ich die übrigens Bewertung. Das ist zum Beispiel in dem PIA-Kontext, das sind Interviews bei Personen, da gehen 5000 random gezogene Personen pro Land, die teilnehmen, gehen Tester hin, nehmen das Ding mit, werten das aus, gehen weg und dann müsste das quasi ausgewertet werden und dann wüsste ich gar nicht mehr, wem ich da hatte. Ja, also derjenige, der die Tests auch durchführt, wird gern wissen, dass er den Test richtig durchgeführt hat und nicht irgendwas vergessen hat. Ja, auch der Getestete will ja vielleicht auch ein gewisses Feedback haben. Vertrauen, Plagiarismus, ganz klar. Vorteil, definitiv, Systemkompatibilität ist validierbar, weil ich kenne die Endgeräte. Also ich kann mir mein Endgerät aussuchen, wenn ich weiß, dass das Ding das kann, was bei den anderen dann kommt. Wir haben Progressive Web Apps, wir haben Obfuscation von Source Code und wir verwenden Zero-Knowledge-Protokolle, um irgendwie Daten auszutauschen, um sicher zu sein, dass irgendwie keiner irgendwo irgendwas rauslesen kann, weil er weiß nicht, was los ist. Ich meine, generell gilt, in dem Moment, wo dieses Stück Software das machen kann, kann ich es auch dechiffrieren, weil sonst könnte die Software das nicht. Aber die Frage ist, wie viel Aufwand muss ich betreiben, um an diese Lösung zu kommen? Klassenraum, Seminar, Vorlesung, ganz klares Problem, Ausstattung, Wi-Fi, welches Endgerät haben wir? Vorteil, begrenzte Personenanzahl, das heißt, ich kann vorher skalieren, L-Plus-PC-Pool, ich weiß, wie viele PC-Pools ich habe und ich kann das einfach auf die Leute verteilen. Ich kann eine komplette Systemvalidierung machen, das ist nicht Gerätevalidierung, sondern Systemvalidierung. Und dann kommen wir halt zu Kiosksystemen, wie zum Beispiel den SafeXM-Browser, der da ziemlich gut ist. Ich verwende Webbrowser plus Software, ich nehme Caching-Strategien, insbesondere für Videos. Ne? Ich habe schon geahnt. Und online, klassischerweise System as a Service, das heißt, ich habe hier eben verteiltes System, in dem ich meine Daten in dem NAS halte und dann die zwischendrin wissen und dann habe ich einen HA-Proxy oder einen Nginx, der dann mit verschiedenen Upstreams arbeitet. Und das Riesenproblem, was ich auch habe, wo ich für eine Antwort offen bin und wenn jemand sich austoben möchte, Masterarbeit, welches Zugriffsmuster entsteht bei 1000 parallelen Testsitzungen? Nehmt das einfach mal an. 1000 Leute fangen ungefähr um 10 Uhr an, einen Test zu machen. Wie hoch wird ihre Last sein? Ich will ja wissen, wie viel Server ich da anschaffen muss, weil jeder Einzelne kostet mich Geld. Ich kann natürlich hingehen und sagen, ja, dann nehme ich halt einen, der 10.000 hinkriegt, dann nehme ich noch einen, der 1.000 hinkriegt und dann bin ich dem way over top. Weil wahrscheinlich wird es eher so rauslaufen, dass das so 400 parallele Requests sind. Pi mal Daumen. Ist aber auch nur geschätzt. Hängt ja auch davon ab, wie der Test aussieht, damit ich eine sinnvolle Lastverteilung machen kann. Ich rede von statischer Inhaltsgenerierung, also nicht dynamisch das rausfinden, was ich eigentlich anzeigen soll. Ich habe Continuous Delivery und Automatisierung sehr, sehr groß, weil ich nicht mehr sagen kann, wie viele dieser parallel laufenden Server habe ich eigentlich. Also ich möchte das nicht einen manuellen Prozess haben, sondern das soll automatisch gehen, weil dann sage ich einfach, hey, neuer Server, du bist jetzt mit dabei. Also fällt alles da entsprechend rein. Okay, Auswertung. Wir werten die Antworten aus, aber eben auch die Interaktionen. Wenn man daraus Graphen produziert, sehen die meistens so aus. Mit voller Absicht sieht man nichts. Ziel ist es prinzipiell, wir rekonstruieren das, was während des Assessments passiert ist. Weil allein die Antwort, die sie geben, ist nicht unbedingt ausreichend, um eine Fähigkeitsschätzung zu haben. Wie oft haben sie geraten? Wie oft haben sie ihre Meinung geändert? Wie lange haben sie gebraucht? Was haben sie währenddessen eigentlich gemacht? Also wenn sie für eine Antwort 10 Minuten gebraucht haben, hat es eine andere Implikation, als sie haben für die Antwort eine Sekunde gebraucht. Hauptanwendung hier ist Learning Analytics, aber eben auch Psychometrie. Wir wollen Prognosen über Erfolg, Hilfestellung, damit wir Recommendation-Systeme machen können, automatisierte Bewertung, mit ich habe das Gefühl, du hast mehr geraten, als die Fragen überhaupt gelesen. Ja, solltest du vielleicht, fange ich an, Learning Analytics zu machen, merk, dass du rätst und ich mache dir immer abstrusere Fragen, bis du vielleicht realisierst, dass du eigentlich gar nicht die Fragen liest. Ich visualisiere die Ergebnisse, produziere daraus Feedback. Und da haben wir natürlich verschiedene Herausforderungen. Welche Granularität ist das eigentlich, die ich brauche? Ausgehend von, ich sag mal, ich habe was, das nenne ich Behavioral Traces, also Eingabestreams, und zwar wirklich Rohdaten, die da reingehen. Von, keine Ahnung, welche Taste hast du wann gedrückt mit einem Eye-Tracker obendrauf und eine Mausgeste und eine Herzratenkontrolle, kann ich ja alles reinschmeißen. Aber was mache ich damit? Und dann gibt es natürlich mehrere Aggregatstufen, Abstraktionsebenen, Klick, Antworten, genereller Test bestehen, Klausur bestehen, Master bestehen. Und hier ist so ein Beispiel, das wir jetzt aus dem Item-Builder zum Beispiel haben, von wann ist das passiert, was für ein Typus ist es und auf welchem Item ist das passiert, also auf welche Komponente. Hier in dem Fall ein Scroll, wie weit wurde gescrollt, in welche Richtung wurde gescrollt. Und das ist eine Frage der Granularität. Ich kann gerne mal die Schema-Spezifikationen zeigen. Das ist nicht sehr trivial. Es ist spezifiziert, aber das ist nichts, was jemand verwenden möchte. Okay, last topic. Ich beeile mich, ich gucke auf die Uhr, ich wusste, dass ich so brauche. Open Assessment. Wir wollen hin wegzukommen von diesen sehr, sehr strukturierten Elementen hin zu, sie können einfach generell irgendwas machen, sich selbstständig weiterqualifizieren, sie kommen zu mir, ich sage, sie haben es verstanden, ich gebe ihnen so ein Badge und dann gehen sie weiter und haben, ich hier, der hat gesagt, ich kann das. Das ist das Ziel. Also wir haben so etwas wie Open Educational Resources, Open Educational Assessment. Jeder kann an Assessments teilnehmen. Ich will niemanden limitieren. Gab es auch viele Studien schon dazu, wo zum Beispiel Stanford auch offen gemacht hat, dass auch Studenten, die nicht an der Stanford University eingeschrieben sind, mitmachen. Und ich weiß nicht mehr, aus dem Vortrag ist es schon ein bisschen her, ich glaube 473 war dann die Zahl des Jahres dazu, weil 473 war die, also Nummer nicht ganz korrekt, muss noch zitiert werden, war der beste Student im Gesamtranking von ihnen, war 473. Das war der beste Student, den die Universität hatte. Ich meine, Stanford ist eine Elite-Universität in Amerika und sie sind davon ausgegangen, dass sie halt die ersten 10 Plätze belegen. Die waren halt so in den mittleren 400, 500 dann erst. Also es gab draußen viel, 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 viel bessere. Und das war so die Erkenntnis, die sie bekommen haben, dadurch, dass sie es aufgemacht haben. Also wir haben Lernen in verteilten Umgebungen, wir haben lebenslanges Lernen, wir wollen eine offene Zertifizierung, agiles Assessment, ich nenne es mal so. Und wichtig auch, jeder kann Lehrer oder Lerner sein. Auch sie wissen schon sehr, sehr viele Inhalte und können die eben genauso auch hinausgeben. Die Frage, ob sie damit ein gutes Assessment machen, ist keine, die sie überprüfen müssen, sondern das macht die Community. In dem Moment, wo ich eine schlechte Frage stelle, wird mir die eh in der Luft zerrissen. Brauche ich mich gar nicht anstrengen. Ich meine, natürlich für meine Selbstqualität und meine Persönlichkeit, damit ich mein Ego nicht in den Boden versinken muss, bemühe ich mich darum, dass das eine sinnvolle Frage ist. Aber es kann mir ja trotzdem passieren. Und das ist das, wonach es uns steht. Wir wollen offen sein. Und die Open Badges Initiative hat sehr, sehr viele Sachen von Online Learning, die dann eben in einen sogenannten Badge Backpack hineingeht, den ich auf meiner personalisierten Seite zeigen kann, damit andere extrahieren können, woher hat er dieses Wissen und wer hat denn gesagt, dass er dieses Wissen hat? Weil was wir ja vermeiden wollen, ist, dass ich mir selber jetzt sage, ich kann das und ich gebe mir selber meine Zertifizierung, weil das ist nichts, was wir akzeptieren würden. Na ja, gut, dann fangen wir an, machen Assessment hinten dran, weil wir es nicht glauben. Ne? Also dann kommt da die Rückfrage mit, hast du es wirklich verstanden? Wir wollen uns ja die Rückfragen sparen und deswegen haben wir ja dann, hier ist ein Zettel, wo drauf steht, ich kann das. Und das ist halt eben nur feingranulare im Weltbild, in einem Open Web. Okay. Probleme, Validierung. Wie validiere ich eigentlich, dass so ein Open Badge überhaupt sinnvoll ist? Ich habe schon von der IMS viel erzählt. Die IMS ist nicht nur ein Institut, Global E-Learning Institute, glaube ich, heißen sie auch, die ganz viele Standards raushämmert. Ich glaube, 8 Stück oder sowas sind das. Nein, sie bietet noch einen Service dazu an, nämlich einen Zertifizierungsservice, mit dem man dann für günstige $7,500 pro Jahr auch sagen kann, hey, ich bin übrigens ein gültiger Badge-Provider. Ja, irgendwie muss man ja Geld verdienen. Transparenz. Wer, wann, wo? Der Badge sagt nur, ich kann's. Aber die Rückverfolgbarkeit, wer hat's denn jetzt genau ausgestellt? Also nur weil die Universität sagt, du kannst das, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch irgendwie ein sinnvoller Aspekt da hinten dran ist. Ich würde ja dann schon gern wissen, welcher Professor hat denn das jetzt gesagt? Wann hat er das gesagt? War das ein Online-Assessment oder ein In-Persona-Assessment in der mündlichen Prüfung? Frage der Effizienz. Wie sieht es denn dann aus, wenn ich halt nicht 5 Badges habe, sondern mehr so 500? Dann verliert das ja auch schon wieder so ein bisschen. Ihr bräuchte eher so wieder Gruppierung. Wo ziehe ich eine Gruppierung ein? Welche Badges zeige ich eigentlich an? Woher weiß ich eigentlich, was für den Gegenüber relevant ist? Ja, also ich bin ja dann wirklich an dem Punkt, dass ich sage, hier hast du alles über mich, wähl aus, was für dich relevant ist. Schwierig. Reflexion fehlt. Vollkommen. Woher? Also da ist ein Badge. Was heißt das jetzt? Was machst du damit? Da steht auch nicht übrigens, du hast mit 100 von 100 Punkten, sondern du hast ein Badge. Der kann auch 50 Punkte beinhalten. Es ist ja nur Badge. Peer Assessment, Self Assessment. Kann ich das überhaupt nehmen, um mir ein Badge zu generieren? Wäre das was Gültiges? Ich meine, das ist eine Form dessen, was wir als Assessment kennengelernt haben, was durchaus auch ein valides Assessment sein könnte, aber kann ich daraus ein Badge machen? Wie repräsentiere ich das denn wieder? So übrigens ist selbst zertifiziert. Ja, oder meine Gruppe hat gesagt, ich kann das. Fragen, offene Fragen, kann ich Ihnen nicht beantworten. Können wir nachsuchen. Damit kommen wir jetzt auch dann zur Zusammenfassung mit den offenen Fragen. Das haben wir heute gelernt. Wir wissen jetzt, was E-Assessments sind, so mehr oder weniger. Wir haben ein paar gesehen, wir kennen ein paar Fragetypen, wir kennen Restriktionen von Fragetypen. Wir haben uns mit Softwaresystemen auseinandergesetzt, die versuchen, irgendwie E-Assessments bereitzustellen, von Monolithen bis hin zu Einzellösungen und kommen dann eben hin zu dem, ich habe ein World Wide Web und wie kann ich denn das, was Assessments abdecken, denn noch anders repräsentieren. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und things I should do, things I would like to do, things I do when I am procrastinating. Ist disjunkt. Danke. Gibt es Fragen?